Radio 1, der Berlinale Talk. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin mit Knut Elstermann.
Radio 1 auch in diesem Jahr wieder das Berlinale Radio und wir sind hier live vor Ort im Bikini, nebenan ist gleich der Zoopalast. Also ist immer schön, dann herzukommen, so zur Arbeit zu gehen und zu sehen, wie die Leute da stehen und auf Autogramme hoffen und gucken, der rote Teppich also auch dort. Wir haben die große Freude, dass die Leute ja zu uns kommen und wir reden können über die Filme des Tages. Gestern war die große Premiere dann vom deutschen Wettbewerbsbeitrag etwas ganz Besonderes und es ist der Film auch einer ganz besonderen Regisseurin, die schon zwei tolle Filme gemacht hat, auch immer wieder bei uns war natürlich und jetzt mit ihrem dritten Film es geschafft hat, in den Wettbewerb der Berlinale zu kommen. Dazu schon mal ganz herzlichen Glückwunsch und zur Premiere des Films. Schön, dass du bei uns bist. Eva Trobisch, meine Damen und Herren. Ja. Ivo lief ja auch auf der Berlinale, aber eben jetzt der Wettbewerb. Das ist dann schon nochmal was anderes, glaube ich, ne? Wie man auch behandelt wird, wie man so rumgeschoben, verwaltet wird. Ist das anders als sonst?
Man schläft noch weniger.
Ja, man schläft noch weniger, genau. Und es ist ja ein Ensemblefilm, habe ich vorhin schon mal gesagt, mit ganz vielen ganz tollen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und ich freue mich sehr, dass du zwei mitgebracht hast. Einen Schauspieler kennen wir alle bestens, natürlich einer der bekanntesten, beliebtesten deutschen Schauspieler überhaupt. Hat schon wahnsinnig viel gemacht. Hat einen etwas gewöhnungsbedürftigen Schnurrbart jetzt. Im Film hat er so einen Vollbart, den ich ganz toll finde. Der Schnurrbart ist aber echt für eine Rolle und nicht angeklebt. Also Max Riemelt ist da. Herzlich willkommen, Max.
Schön, dass du
da
bist. Oh, danke.
Hallo.
Ja, wir hören dich. Und zu, ich finde, einem solchen Festival gehören eben so Entdeckungen. Das finde ich auch mal ganz toll. Wenn man Leute kennenlernt und weiß, wird man vielleicht noch mal öfter sehen. Man war dabei, als dieser Stern irgendwie aufgegangen ist. Und das ist auch so. Ensemblefilm, klar, drei Generationen. Und die jüngste Generation wird vertreten in ihrer allerersten Filmrolle von Frieda Hornemann. Willkommen, Frieda. Schön, dass du da bist. Und es gibt auch noch eine Hauptrolle in diesem Film, die wir jetzt hier nicht präsentieren können. Das ist die Stadt Greiz. Ich habe inzwischen gelernt, das ist die Perle des Vogtlandes, hast du auch vorhin zu mir gesagt,
ganz
ne?
Genau.
Eine interessante Stadt, vielleicht nicht unbedingt im Mittelpunkt auch der touristischen Aufmerksamkeit. Thüringen, das gehört ja dann doch auch zu Thüringen, ne? Also Vogtland, Thüringen. Warum bist du da hingegangen? Warum erzählst du auch so viel über die Stadt? Also die lebt ja, in jeder Szene ist sie Teil der Erzählung.
Das sind ja zwei Fragen. Also warum ich dahin gegangen bin, weil mein Opa daherkommt und mir das vor 10 Jahren gezeigt hat und ich so ein bisschen beschämt war, wie ignorant ich außerhalb von Mecklenburg und Brandenburg, wo man ja so wegen Datschen und Seen und so immer mal hinkommt, wie ignorant ich da dem weiteren Osten gegenüber war, weil ich das nicht kannte und wunderschön fand. Und vor allen Dingen irgendwie ein anderes Bild, aber ich kannte es irgendwie so flach und praktischer von den Gebäuden her. Und es ist wirklich in der Mitte vom Thüringer Wald, also eine ehemalige Residenzstadt und total hochherrschaftlich und einfach sehr schön und natürlich auch ein bisschen verwaist und verfallen. Ja, und das fand ich toll und ungesehen. Und genau, das war jetzt doch, ja, ich habe beide
alles
Fragen.
Alles in Einfluss, ne?
Ja, so
gehört ja
übergeleitet, ich werde so gut wie du,
das gehört
Lehrer,
ja schon, ja. Es gehört ja schon irgendwie auch ein bisschen zusammen. Und was mir auch, um noch kurz dabei zu bleiben, dann kommen wir auch auf die Figuren, aber so gefallen hat, ist, es gibt ja wunderschön sanierte Städte in Thüringen. Man muss da übrigens auch mal wieder dran erinnern. Ich denke immer, die gäbe es sonst nicht. Also wenn diese Wende nicht gekommen wäre, wäre das alles zusammengefallen. Greiz ist da etwas anders. Also ist nicht so hochsaniert, nicht so glatt gebügelt. Ich meine das gar nicht negativ, aber man sieht so viele Spuren noch in deinem Film, von so halbfertigem oder verfallenem. Also Greiz ist dann auch ein ganz gutes Spiegelbild der Seelenlage deiner Figuren. Vielleicht dieses noch nicht da angekommen sein, noch das Alte ist nicht ganz weg, das Neue noch nicht ganz da?
Wir haben das, was es gibt schon auch den hochgeporschten Stadtkern, wie in vielen anderen Kleinstädten. Das hat mich halt nicht so interessiert. Mhm. Und deswegen kommt es nicht so viel im Film vor. Dafür steht natürlich sinnbildlich, dass dann EU-Gelder eher in so Kulturinstitutionen oder das Schloss oder so fließen. Das ist auch mit der Innenstadt passiert. Die sieht schon ganz, ganz ansehnlich aus. Und drumherum gibt es aber diesen Leerstand von diesen Wahnsinnshäusern. Und mich hat es einerseits beeindruckt. Das ist irgendwie eine der längsten Jugendstilstraßen Deutschlands. Die in Greiz läuft und mich hat es beeindruckt und gejammert und mich hat aber auch irgendwie das so ein bisschen an Ost-Berlin erinnert, wo man in so riesengroßen Altbauwohnungen, wo sich jetzt die Finger nachgeleckt werden, wohnt, weil es einfach bezahlbar ist.
Ja. wenn man schon drin war.
Also genau, und ja, und das ist da eben auch so. Also man kann dafür, wir haben uns dann, weil wir da drehen wollten, haben wir unsere Wohnung angeguckt und dann waren so 150 Quadratmeter Altbauwohnungen, die man wirklich bezahlen konnte. Und das tut natürlich weh, wenn man...
Auf ja, nach genau, Kreiz.
Ja, also, genau, absolut, nein, ja.
Aber es werden, du merkst schon an meinen Fragen, dass ich die Stadt jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe, wie es vielen Leuten geht und dass ich denke, wenn dein Film dann rauskommt und den Leuten so gut gefallen wird, dass das dann Bustouren geben wird. Also da, hin zu den Städten, wo der Film entstand. Da kann man sich das genau ansehen. Max, erzähl uns da bitte mal was über diese Familie. Was ist denn auch eine Familienaufstellung? Ich würde sagen, nicht ganz einfach, sehr verästelt, so ist auch der Film erzählt, aber vielleicht fangen wir bei deiner Figur auch mal an. Also bei Matze.
Genau.
Genau.
Matze ist der Vater von Lea und ist frisch getrennt von seiner Frau, die jetzt mit einem Neuen zusammen ist. Schwanger. Sie ist schwanger. Und ja, das, also es gibt viel Raum für Spannung und ja, trotzdem scheut er sich halt nicht davor, seiner Verantwortung gerecht zu werden, versucht das alles so zusammenzuhalten, auch seinen Eltern gegenüber, die halt so einen Hof besitzen, also ein Hotel, wo ja alles sehr verfallen ist und er nicht richtig weiß, wie es weitergehen soll, beziehungsweise ob er dort bleiben soll. Also er war auch immer wahrscheinlich auf Montage oder, also ist auf jeden Fall jemand, der versucht irgendwie was zu tun und immer wieder aber auch selber über sich stolpert und seine, ja, vielleicht schwierigen Verhältnisse, die natürlich wahrscheinlich dadurch, dass er nicht so gut kommunizieren kann manchmal oder dass es halt aneinander vorbeigeht. Also wie in vielen Familien gibt es manchmal so Diskrepanzen, aber dafür auch so offen und ehrliche Schlagabtäusche, die gar nichts damit zu tun haben, dass sie sich nicht leiden können, sondern dass es halt einfach schwierig ist, einen Kompromiss zu finden. Und ja, also ich glaube, der Zuschauer muss es auch selber gucken. Ich will gar nicht so viel verraten, aber ich habe es als sehr authentisch empfunden, weil wir uns auch erst kennenlernen durften, also als Familie, eine schöne Vorbereitungszeit hatten, in der wir uns auch viele Sachen ausdenken durften selber. Und so haben wir dann Figuren gebaut, über die wir gar nicht mehr so nachgedacht haben, sondern einfach nur noch irgendwie quasi genießen konnten, indem wir auch die Kamera vergessen konnten, weil manchmal läuft dann so ein Take einfach weiter und wird gar nicht unterbrochen. Und das sind halt so alles Sachen, die dann, glaube ich, spürbar sind in dem Film. Also dass es gar nicht so angestrengt gespielt wirkt, sondern eher wirklich im Moment erlebt.
Ja, es hat so eine Leichtigkeit dann auch in der Montage natürlich. Wir können aber schon verraten, also dieser Neue deiner Frau ist Florian Lukas und das ist auch ein schöner Running Gag, weil das ist ja der Mann, der immer zu spät kommt. Also man immer ja auftaucht bei ganz wichtigen Dingen, ist im Prinzip immer zu spät da. Dann haben wir eben auch eine Art roten Faden. Das ist jetzt nicht die Hauptgeschichte. Ich finde, alle Geschichten haben eine schöne Gleichwürdigkeit.
Stimmt, ne? Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, er kommt immer zu spät.
Ja. Oh Gott, das müssen wir eben mal sagen, der Süße.
Ja, ist eine kleine Rolle, aber macht natürlich Spaß, sie dann immer wieder mal auftauchen zu sehen. Verdattert, ja, alles schon wieder passiert. Also, Frieda, zu der Figur. Weil das ist natürlich auch etwas, was sich gut erzählen lässt. Also sie hat ja einen großen Wunsch. Das heißt, so groß ist der Wunsch gar nicht, das ist ja der Reiz. Also sie will zu einer Castingshow und sie wird auch eingeladen. Und singt da auch, ich würde es ja so gerne mal singen lassen, aber das sehen wir alles im Film. Sehr, sehr schön. Und das ist ja auch so ein Wunsch, denke ich mir, der ist jetzt nicht so abstrakt für junge Menschen, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Also wie war es für Lea? Lea heißt ja die Figur. Warum will sie das?
Ja, ich glaube, dass, wie Max Graut auch schon gesagt hat, in der Familie halt einfach viele, so jeder hat so seine eigenen Probleme und auch vielleicht miteinander. Also die stoßen so aneinander mit zum Beispiel Kathi, die dieses Museum so finanziert bekommt. Und auf der anderen Seite die Großeltern aber halt irgendwie versuchen, diese Pension am Leben zu halten. Und dass dort, glaube ich, dann einfach Lea vielleicht auch so ein bisschen, naja, vom Tellerrand fällt, weil sie nicht so gesehen wird oder nicht so den Platz bekommt. Und ihre Eltern sind ja auch mit sich beschäftigt und so. Und dass ich glaube, dass sie da vielleicht auch gesehen werden will, aber da das nicht so ganz passiert, ja, geht sie dann zum Beispiel auch zu dieser Castingshow und macht dann so ihr eigenes Ding, aber auch nicht so zwanghaft. Also sie geht, ja, wie du schon meintest, sie geht nicht zur Castingshow, um zu gewinnen, ja, sondern macht es einfach, um es zu probieren.
Das ist so schön, weil es gegen das Klischee auch geht. Man denkt dann, wenn man es in der Geschichte hört, oh, die wird wahrscheinlich fiebern und so. Sie ist ziemlich cool, finde ich. Sie macht das schon gern. Also klar, und macht ja auch Spaß, aber es ist nicht so eine Angestrengtheit dabei. Und was ich auch schön finde, die Frage gleich an dich, Eva, auch ich habe gedacht, das wird vielleicht so eine totale Mediensatire. Ist ja ganz leicht, sich lustig zu machen über die Kollegen dort. Einer wird von dem tollen Thomas Schubert gespielt, also super schön. Aber du nimmst die eigentlich auch ernst. Also machst du dich nicht lustig über die, die diese Castings schon da machen? Warum nicht? Man könnte ja, oder hätte doch wirklich eine Klamotte in dem aus machen können. Ah, diese Shows da.
Naja, die machen ja auch nur ihren Job, ne? Also, so. Die, und ich habe viel recherchiert und die machen auch ihren. Also, man könnte. Ich will das gar nicht grundsätzlich verteidigen, ne? Es gibt Formate, die wirklich einfach zum Kotzen sind, sowas wie Deutschland sucht den Superstar und so. Und da gab es ja auch das ganz tragische Schicksal von Kübelböck und so. Und da ist aber total klar, es gibt einfach Arschlöcher und Täter und ein Opfer. Das ist für mich aber als Filmmacherin nicht so interessant. Also weil dann ist es aufgeräumt, dann kenne ich mich aus. Und viel spannender ist ja, wenn die Probleme eher systemisch sind und nicht irgendwie die Menschen in Gut und Böse aufgeteilt sind. Und genau, das hat mich davon abgehalten, auch sowas zu wählen wie Deutschland sucht den Superstar. Und dann denke ich eben auch immer, als Künstlerin hat man die Aufgabe, was beizutragen oder irgendwie so im Beet sein Fleckchen Erde, wo eben noch nicht gesät wurde, oder halt die Klappe zu halten. Und ich meine, die Satiren und das gibt's ja alles. Also deswegen, wenn, dann was anderes suchen oder irgendwie von der anderen Seite mal gucken, ne?
Ich glaube, dafür hast du einfach auch eine zu große Nähe zu den Menschen dort, also mit denen du arbeitest, von denen du erzählst. Und wir werden auch gleich weiterreden über etwas ganz Besonderes. Im Wettbewerb der Berlinale etwas ganz Besonderes, der deutsche Wettbewerbsfilm von Eva Trobisch, unter anderem mit Max Riemelt und Frieda Hornemann, die ja alle hier bei uns jetzt zu Gast sind. Und wir sollten vielleicht auch nochmal reden, wirklich über die Machart. Weil das ist ja eben, wie du es vorhin gesagt hast, Max, so eine Art Zuschauen beim Leben, nicht? Aber man springt auch, man wird auch in Szenen so reingestoßen, man ist mal da, fehlt manchmal die Vorgeschichte und dann orientiert man sich. Also ich dachte manchmal so, bei so einer Familienfeier, einer großen Tafel, wo man mal dahin hört und dahin hört und nicht immer alles mitbekommt und trotzdem ein Bild bekommt. Also was war so dein Ansatz, von dieser Familie zu erzählen? Eva?
Ja, Knut. ich habe einfach wie nach einer Übersetzung also es ist ja im Leben weiß man das ja auch immer nicht, wird man ja auch so reingeworfen, ne? Also kommt man jetzt, hier gibt es so viele Empfänger auf der Berlinale und dann kommt man da so hin mit, der arbeitet mit dem wahrscheinlich, die sind sich nicht so grün und die haben was, interessant. Aber muss es sich ja auch alles so erschließen und irgendwie suche ich, glaube ich, in meinem künstlerischen Ausdruck immer nach etwas, was meinem meinem Blick in die Welt entspricht. Und vor allen Dingen sehe ich mich halt überhaupt nicht als paternalistische Filmemacherin, die jetzt immer so alles erklärt und so nach und nach. Und man darf schon mitmachen und auch eine Überforderung. Oder also wenn du meinst, es wird nicht so viel erklärt und so, man muss sich eben selber orientieren, ist eigentlich auch eine Entsprechung von meinem in der Welt stehen. Ich bin auch einfach heillos überfordert und es ist alles zu viel und reizüberflutend und mich und die Zuschauerinnen auch damit zu konfrontieren und diesen Zustand zu teilen, das war so ein bisschen Anstoß der Dramaturgie.
Und dadurch kommt eben auch zustande so ein, durch diese vielen Figuren auch in Schichten und Schichtungen, ein Bild schon, finde ich, ostdeutscher Befindlichkeit, wie man immer so schön sagt. Aber es ist schon so, Max, denn jeder hat ja auch einen anderen Weg. Also Eva Löbau kommt ja wieder sozusagen, also ihre Figur war eine Weile weg, wird auch beneidet dann so, ja, man merkt schon auch, die versucht unsere Geschichte auszubeuten. Bei dir ist es so, dass man wirklich nicht genau weiß, ist eher ein Getriebener, habe ich manchmal das Gefühl, oder lässt sich treiben. Aber es entsteht für mich sowas, wo man wirklich merkt, bis hin zur Großmutter, da sind ganz unterschiedliche Erfahrungen, die aber schon was mit Osten zu tun haben für mich. Wie hast du es gesehen?
Ja, sowieso. Also das sind ja Figuren, die dort sozialisiert wurden, aufgewachsen sind und ganz selbstverständlich diese Werte irgendwie in sich tragen und wahrscheinlich auch verhandeln. Aber nochmal zur Machart. Also ich freue mich immer, wenn ich mit Filmemachern zusammenarbeiten darf, die also nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, anspruchsvoll sind, sondern halt lebendig irgendwie erzählen wollen. Also von wegen, im echten Leben ist es halt so, dass man so manchmal durcheinander quatscht oder unterschiedlichen Rhythmus hat. Und da fange ich dann an, irgendwie auch zuzuhören oder es interessant zu finden. Also wenn ich mich quasi orientieren muss, erstmal nicht gleich alles verstehe. Und auch der Mut da ist, sozusagen jetzt nicht alles zu erklären, wie Eva gerade gesagt hat. Und dann auch darauf zu vertrauen, dass der Film ja sowieso am Schneidetisch entsteht und man halt so Best-of-Momente halt sammelt irgendwie. Und daraus dann, ja, also die Lebendigkeit ist für mich auf jeden Fall wichtiger, als irgendwie Informationen zu übertragen oder so eine einzelne Performance. Es gibt ja auch diesen Ausdruck, an die Wand spielen. Finde ich mal so völlig bescheuert, weil, also dann geht das Konzept nicht auf. Dann ist einer vielleicht gut und der andere schlecht und man ist total irritiert und weiß gar nicht irgendwie. Also man ist raus aus dem Film. Man guckt sich selber dabei zu, wie man einen Film guckt, und das mag ich dann auch nicht. Also ich freue mich, ja, dass man sowas schafft, irgendwie zu erzählen, ohne gefallen zu wollen. Und sowas gucke ich halt auch gerne und dann ist man noch motivierter. Mhm. Also von wegen immer weiter zu gehen, es weiter zu treiben, weil man kann keine Fehler machen.
Das ist übrigens etwas, Frieda, was mir eben auch in deiner Figur so gefällt. Wir haben das vorhin schon mal kurz angedeutet, aber schon auch, wenn du dieses Lied dann singst. Also ich sag mal, in so einem Hollywood-Film, erstmal hättest du sowieso gewonnen, ist ja klar, also Hollywood, das wäre logisch gewesen, aber du singst das zum Beispiel so, wie du auch spielst, nämlich so eine Verhaltenheit. Du bist dabei, du machst das schon, aber du grölst da nicht, wie man es ja meistens sieht, alles raus. Und ich kann mir vorstellen, noch dazu in der ersten Rolle, das ist schwerer, als jetzt total energiegeladen da so reinzugehen. So. Du nimmst dich immer wieder zurück und gibst dieser Figur so eine Feinheit und beobachtest dich irgendwie auch selbst dabei.
Ach, ich fand das sogar leichter, so zu spielen, weil auch bei dieser Castingshow ist ja gar keine Performance da, sondern Lea oder ich singe das ja einfach da. Und ich glaube, ich wäre in echt genauso. Also, ich liebe Singen wirklich sehr gerne, aber wenn es dann so um Performen geht und so eine Bühne so einnehmen, da tue ich mich auch schon selber schwer. Und deswegen, ja, mag ich da auch Leas Art, dass sie eher so, ja, auch in der Familie so eher so beobachtet und so, aber trotzdem so eine stille Kraft hat, weil sie ja auch diese Frage, ja, wer bist du und was macht dich aus, bringt sie ja schon in die Familie. Also ich finde, das ist, zwar Lea wird das gefragt und deswegen, ja, geht es so ein bisschen darum, dass sie danach sucht irgendwie, aber auch nur so indirekt. Aber ich finde, dass auch in ihrer ganzen Familie jeder Einzelne, glaube ich, das eigentlich auch sucht die ganze Zeit, weil jeder sucht seinen Platz und jeder will gesehen werden. Christe will auch gesehen werden von Friedrich und sowas und Kathi auch von ihrer Mutter, und deswegen ist, ja.
Das ist das Thema des Films, finde ich, das du gerade so schön beschrieben hast. Genau, also, weil natürlich die Castingshow, Leute wollen ja so einen Film über sie machen, das kommt ja da immer am Anfang mal, so ein Home-Story eben, und das ist eben die Frage, wer bist du
der
überhaupt?
Der bessere Titel.
Ich wollte es dir jetzt mal ersparen, aber ich finde es auch, Home-Stories wäre der bessere Titel.
Ich bin da
Titel.
Ganz bei dir.
Ja, aber das ist eben genau das Thema, nicht? Wie stellt man sich selbst dar? Und da hat sie übrigens auch eine erfrischend entwaffende Ehrlichkeit, also die baut ja da nichts Falsches auf. Nochmal am Schluss vielleicht, Eva, nochmal zurückzukommen auf dieses Thema Osten, weil ich fand das eben so interessant, diese Schichtung. Wir haben diese Großmutter zum Beispiel ganz toll gespielt von Rachel
Rahl-Ohm, ja, der Kracher, oder?
Wahnsinn, ja. Die ist so das geheime Zentrum des Films. Die Bilder, dieses irgendwie auch aufgegebenen Hotels, sehen aus wie Shining. Also das sind auch tolle Bilder, finde ich. Man denkt immer, Jack Nicholson kommt um die Ecke irgendwann früher.
Das ist auch die gleiche Architektur.
Ja,
das ist
wirklich diese Zeit auch, ja, so. Ja, also toll. Aber diese unterschiedlichen Erfahrungen prallen aufeinander. Das ist ja auch nicht ein wehleidiger Blick, oh Gott, die armen abgehängten Ossis oder sowas, kann ich auch nicht mehr hören. Sondern man sieht die unterschiedlichen Erfahrungen. Also die Großmutter hat natürlich einen anderen Blick auf das, was sie in der DDR erlebt hat, als jetzt die jungen Leute. Und das lässt du einfach auch aufeinander prallen mit einer Berechtigung sozusagen von jeder Seite. Also zum Beispiel Eva, wenn Eva kommt, die Figur von Eva Löber, die wiederkommt, die will ja auch was erzählen über die Vergangenheit. Will aber vielleicht gar nicht jeder, das Gefühl zu haben, museal zu werden. Also das sind so viele komplexe Themen, aber die haben eben, ich sag's nochmal, schon sehr spezifisch mit Osten zu tun.
Ja, haben schon. Also ich glaube, mir hat mal mein Professor in der Londoner Filmschool gesagt, umso spezifischer man erzählt, umso universeller kann das dechiffriert werden. Das fand ich irgendwie ganz treffend. Aber es ist sehr spezifisch dort angeordnet, genau. Und das finde ich, das ist ja rührend, wie sozusagen Ostsozialisierung über die Generation verwässert auf eine Art, ne? Und wie stark das natürlich diese Großelterngeneration geprägt hat, die dann mit 27 einfach den maximalen Systemwechsel erlebt haben. Und da haben wir wirklich gesamtgesellschaftlich schön verkackt. Und da ist einfach richtig ganz viel schief gegangen und das war keine Wiedervereinigung in dem Sinne. Und die Tochter eben, die das versucht, eigentlich der Mutter ein Denkmal zu setzen und das paritätisch aufzuarbeiten und nicht zu sagen, ein System überschreibt das andere, sondern zu sagen, wir stellen es gleichberechtigt nebeneinander. Das aber mit besagten EU-Geldern und mit kuratorischem Eifer, was gut gemeint ist, aber was natürlich auch unauflöslich ist, im Gegensatz dazu, dass die Großmutter das Geld gebrauchen könnte, um ihre Pension vorm Scheitern zu retten. Ne? Und das ist so, ja, da, also da will ich gar nicht irgendwo hin mit, sondern ich will es einfach als Gegensatz und Unauflöslichkeit und Tragik auch stehen lassen.
Und dafür ist dieses Schloss, finde ich, auch so ein schönes Symbol. Von außen strahlt es irgendwie auch so und hat diese majestätische Würde. Aber wenn man reingeht, dann sieht man eben all diese Bruchstücke und diese Reste und diesen Umbau. Also das ist ja auch nochmal ein sprechendes Bild. Etwas ganz Besonderes im Wettbewerb der Berlinale. Jetzt kommt die traurige Nachricht. Alle Vorstellungen, wir haben wirklich genau geschaut, sind ausverkauft. Also überhaupt nichts mehr zu machen.
Echt, wie toll.
Ja, für dich schön, aber nicht für die Menschen, die hier zuhören. Alles weg.
Sorry.
Aber der Film kommt doch bald ins Kino.
Ja, der kommt im Herbst ins Kino.
Also im Herbst. Genau. So lange müssen wir es noch aushalten, aber ich denke mal, die Neugierde wird so lange anhalten. Ganz herzlichen Dank und eine schöne Berlinale euch noch. Eva Trobisch, Max Riemelt, Frieda Hornemann. Spielt weiter oder hat auf, war das?
Plan weiter.
Schön, wir freuen uns dann auf die nächsten Filme. Dankeschön euch.
Dankeschön. Danke.